Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
In der Lesung hören wir den Predigttext im Zusammenhang. Er steht im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 12 bis 22 und ich lese nach Neues Leben die Bibel. Ich mag es, wenn Bekanntes mal in anderen Formulierungen gesagt wird. Das regt immer wieder zur Auseinandersetzung mit dem Text an. Und das ist gut und tut auch im Glauben gut. Liebe Freunde, im Urtext steht liebe Brüder. Heute würden wir wohl Geschwister im Glauben sagen. Also, liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und euch allen und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr zu Jesus Christus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form.
Prüft alles und behaltet das Gute. Ende letzten Jahres, in der Adventszeit, stand bei uns Stanows eine Prüfung an. Alle Jahre wieder geht es mit dem Auto zur Hauptuntersuchung. Und wie es bisher so üblich war, ohne größere Mängel ging es immer über diese Hebebühne. Doch dieses Jahr kam es anders. Trotz regelmäßiger Inspektionen und verantwortungsvollen Umgang, was man so mit dem Auto alles betrachtet und macht, hat man am Ende festgestellt, es sind so gravierende Mängel vorhanden, die überraschend kamen, dass man uns die Stilllegung des Autos empfohlen hat und gleichzeitig ein Angebot für ein neues gemacht hat. Prüfung nicht bestanden. Was macht man da? Also müssen wir uns entscheiden, legen wir ein bisschen mehr Geld da hinein, um das Auto wieder gangbar zu machen, oder überlegen wir uns ein anderes anzuschaffen. Wie trifft man so eine Entscheidung? Mit guten Pro- und Kontralisten, mit guten Empfehlungen, mit einer guten Entscheidung? Wie sieht diese überhaupt aus? Vielleicht nicht die Hauptuntersuchung deines Autos, falls du überhaupt eins hast, aber vielleicht eine andere wichtige Entscheidung, die du in letzter Zeit treffen musstest. Erinnerst du dich an so eine Situation, dass es ganz schön viel braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen und man gar nicht abschätzen kann, wie gut es wird und was gut bedeutet? Prüft alles und behaltet das Gute. Eine Aufforderung, die auf der einen Seite sehr praktisch und einfach klingt und auf der anderen Seite ganz schön herausfordernd ist. Denn mit Autoreparatur oder mit einem Autokauf hat diese Aufforderung ja gar nichts zu tun. Zumindest nicht direkt. Aber um was geht es dann hier? Zu was werden wir hier aufgefordert? Wie ist das gemeint und wie betrifft es uns? Vielleicht ganz persönlich in unserem Alltag? Vielleicht aber auch im eigenen Glauben, das Unterwegssein mit Gott? Oder sogar vielleicht als eine Gemeinschaft, wenn wir als eine Gemeinde unterwegs sind? Wie ist dieser Bibelvers gemeint? Bevor wir uns diesen Vers näher anschauen, eine kleine Abgrenzung, auf die du schon hingewiesen hast. Dieser Bibelvers ist kurz, knapp und knackig und gleichzeitig ist er doch so groß und so entscheidend, dass es irgendwie mir zumindest nicht möglich ist, das alles in einen Gottesdienst zu packen. Und ja, ich hatte ganz viel Wichtiges, was in meinem Zettel steht, und ganz viel Wichtiges habe ich doch bewusst weggelassen. Zum einen, um uns heute nicht zu überzustrapazieren und auch Fokus fürs Abendmahl zu haben. Und zum anderen, vielleicht braucht es doch auch Zeit in mir selbst und auch in uns zu arbeiten, damit es wächst und reift. Von daher ja, es wird nicht die letzte Predigt oder nicht der letzte Gottesdienst zur Jahreslosung sein. Und ja, wie ich ursprünglich geplant habe, den Fokus auf das Gute zu legen, ich glaube, da bin ich nicht ganz gelandet. Aber wir werden sehen. Das davor ist auch gut und wichtig. Also, eine Predigt zu einem einzelnen Bibelvers. Eigentlich kurz und knackig, pointiert, könnte man kurz sagen, und dann ist es erledigt. Doch je kürzer der Predigttext, desto wichtiger eigentlich der Hintergrund, desto wichtiger der Zusammenhang in dem Textabschnitt. Sonst ist die Gefahr ganz groß, Einzelnes rauszugreifen und irgendwie so zu verstehen, so wie mein Herz gerade schlägt und das, was ich vor Augen habe. Von daher auch an dieser Stelle eine kleine Hinführung, die es auch bei jeder Predigt irgendwie wichtig ist. Unser Bibeltext, der steht am Ende des ersten Briefes an die Gemeinde in Thessalonik. Das ist eine junge Gemeinde, die das Leben und den Glauben in ihrer ganzen Vielfalt kennengelernt hat. Diese Stadt Thessalonik ist die Hauptstadt der römischen Provinz, der damaligen römischen Provinz Mazedonien und damit eine blühende, große Metropole, eine Handelsstadt, in der es wirklich alles gab. Durch ihre besondere Lage verband sie damals das Römische Reich mit Ost und West, West und Ost, also für euch gespiegelt verkehrt, lag an einer Handelsstraße und verband einfach das ganze Reich miteinander. Und so war es üblich, dass an diesen Knotenpunkten wirklich das Leben herrschte. Aber was bedeutet das für die Gemeinde? Na, für die Gemeinde bedeutet das, dass es tatsächlich so ein Sammelpunkt war von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Kulturen und ja, schon damals den unterschiedlichsten Religionen. Aber diese Gemeinde, diese junge Gemeinde macht noch etwas anderes aus. Nicht nur dieser kulturelle Hintergrund und diese Zeit, die sie hatten, sondern es ist auch eine bestimmte Zeit, in der sie gelebt haben. Nämlich dieser Brief, das ist einer der ältesten Briefe im Neuen Testament überhaupt. Das heißt, als diese junge Gemeinde miteinander unterwegs und mit Gott unterwegs ist, gibt es noch gar keine Ordnungen. Gar keine Ämter, das entwickelt sich erst alles mit der Zeit. Wie man Gemeinde leitet, wer der Vorsteher ist, welche Ämter es geben kann, wie man die Gaben einsetzt. All das, was wir aus den neutestamentlichen Briefen kennen, wie Gemeindeleben gelingen sollte, das ist ihnen eigentlich noch gar nicht so richtig bekannt. Bis dahin, dass es zu der Zeit noch gar kein Neues Testament gab, auf das wir uns stützen und zurückgreifen und vieles erkennen und nachlesen können. Also ist diese Gemeinde ganz schön herausgefordert. Herausgefordert, gute Entscheidungen zu treffen, mit dem Leben und mit dem Glauben gute Schritte zu gehen und ist ganz schön herausgefordert, wenn sie ganz konkret nach dem Rat, nach dem Willen Gottes fragen. Und wahrscheinlich waren es ganz praktische Dinge, die sie bewegten, wie sie ihr Leben gestalten, wie ihr Glaubensalltag aussieht, aber auch gleichzeitig ganz viele geistliche Fragen, wie man miteinander umgeht und wo vielleicht irgendwelche Spannungen sind und wie das in dieser multikulturellen und dieser bunten Welt von damals hätte sein können. Ich frage mich, ob wir heute noch bunter sind oder ob da überhaupt ein Vergleich möglich ist, aber auf jeden Fall zeigt es, dass es herausfordernd war und dass sie viele Fragen hatten. Und nun kommt Paulus mit diesem einen Vers oder besser gesagt mit dem Abschnitt, den wir gelesen haben, zum Abschluss seiner Gedanken, wo er ganz stark den Fokus drauf legt, wer dieser Christus ist. Und ja, diese erste Gemeinde lebt in dieser großen Erwartung, der wird morgen oder übermorgen wiederkommen, auf jeden Fall zeitnah. Also legen wir alles darauf, um unser Leben gelingen zu lassen, das, womit er uns beauftragt hat. Und ja, Paulus macht zum Abschluss solche prägnanten, kurzen Sätze, in denen er auf der einen Seite ermutigt, aber auch auf der anderen Seite ganz schön herausfordert. Den Abschnitt, den wir gerade miteinander gelesen haben, den kürze ich noch etwas ein und lese uns die ab Vers 16 bis Vers 22, um nochmal den Zusammenhang darzustellen. Da schreibt der Apostel Paulus, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes, der für euch in Jesus Christus, löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ich hoffe, hier wird der Zusammenhang nochmal bewusster, dass es nicht um einen einzelnen Gedanken geht, prüft alles und behaltet das Gute, sondern es ist ein Zusammenhang, in dem dieser Vers steht. Im Ringen um gute Entscheidungen, ob persönlich oder auch als Gemeinde, da soll der Geist Gottes nicht gelöscht werden. Das prophetische Reden soll nicht verachtet werden, Vielmehr soll alles geprüft, das Gute behalten und das Böse gemieden werden. Das ist der Zusammenhang. Kurz, Paulus ermutigt hier die Christen, diese Gemeinde, sowohl persönlich, aber zugleich auch als Gesamtheit dieser bunten Gemeinde, auf die Wirkung des Heiligen Geistes zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass dieser Heilige Geist, der Geist Gottes, sowohl Altes kennt und das Gute bewahrt, gleichzeitig Neues schafft und damit Altes und Neues verbindet. Paulus selbst vertraut darauf, dass der Geist Gottes in der Lage ist, all das zu erkennen, zu erhalten und auch Neues zu schaffen, es zu unterscheiden und es auch auszuwählen und festzuhalten. Das Prüfen und das Behalten. Paulus spricht hier von der Geistesgabe des prophetischen Redens. Kurz, damit ist nicht gemeint, dass hier eine Zukunft vorausgesagt werden soll, sondern vielmehr ist diese Geistesgabe des prophetischen Redens auf die Gegenwart bezogen. Es geht darum, das Wirken Gottes im Hier und Jetzt zu erkennen, so wie es bei den alttestamentlichen Propheten auch üblich war. Wie könnte das aussehen? Zum Beispiel deckt diese Geistesgabe das verborgene Herz Gottes in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Zeit auf. Genauso kann diese Geistesgabe den Willen Gottes und seine Sicht auf die Welt und auf uns offenbaren. Ganz konkret und ganz praktisch. Genauso wie alle anderen Geistesgaben, das entwickelt Paulus dann noch später, spätestens im Korintherbrief, ist das prophetische Reden wichtig, ja sogar unerlässlich für die Gemeinde. Es ist unerlässlich für den eigenen Glauben und gleichzeitig für das Miteinander in der Gemeinde. Und daher dämpft Paulus hier nicht und ruft dazu auf und sagt, das prophetische Reden, das löscht nicht aus, sondern prüft es miteinander, prüft es als Gemeinde. Diese Eindrücke, dieses Sprechen, dieses Wirken Gottes, das Einzelne, die damit begabt sind, spüren und weitergeben, das müsst ihr miteinander prüfen. Ich weiß nicht, ob du da so weit jetzt mitgehen kannst oder ob du schon längst abgeschaltet hast, weil ich Geistesgaben gesagt habe. Also ich erinnere mich in meiner Jugend und Zeit als jungen Erwachsenen, da haben wir gar nicht so viel drüber geredet. Der Vater und der Sohn, die stecken schon im Fokus, ist auch das Entscheidende. Aber über den Heiligen Geist und diese Geistesgaben, sein Wirken, das ist so flüchtig, das ist so unfassbar, da tue ich mich echt schwer damit. Und vielleicht löst von daher bei dir auch diese Geistesgabe vielleicht sogar Angst und Sorge aus. Und ja, das ist berechtigt, denn es ist gar nicht so einfach. Die eigenen Empfindungen, die eigenen Eindrücke, manchmal die eigenen Stimmen im eigenen Kopf mit der Stimme Gottes zu unterscheiden. Wer redet da eigentlich? Wer gibt mir diesen Eindruck? Ja, wir können uns irren. Diese Sorgen, die sind real. Und ja, diese Geistesgabe, wie alle anderen übrigens auch, können auch missbraucht werden. Die können zum eigenen Vorteil genutzt werden, wenn sie nicht für das Wohl der Gemeinde eingesetzt werden. Ja, wir können uns irren. Doch Paulus fordert hier bewusst auf, sich deswegen nicht vor dieser Gabe zu verstecken und sie auszulöschen, sondern er fordert auf, diese Gabe zu prüfen. Denn er traut der Gemeinde zu, gemeinsam sich auf den Weg zu machen, und er traut es dir zu, sich auf den Weg zu machen, diesen Gott nachzufolgen, ihn kennen und lieben zu lernen und durch all die Hürden des Lebens mit ihm zu gehen. Er traut es zu, das Gute zu erkennen und zu behalten. Deswegen ist es spannend, dass Paulus hier keine blinde Unterwerfung fordert. Er hätte ja sagen können, ich, der Apostel Paulus, sage euch, wie ihr jetzt zu handeln habt. Aber er fordert keinen blinden Gehorsam. Ganz im Gegenteil, er fordert uns heraus, das geistliche Reden von Gott gemeinsam zu prüfen. Spannend ist, dass er an dieser Stelle den Plural benutzt. Also er sagt nicht, du, der du diese Geistesgabe hast, prüfe bitte und teile es der Gemeinde mit, damit sie sich danach richtet, sondern ihr miteinander sollt prüfen und behalten das Gute. Das heißt, sein Horizont ist das Miteinander, das Gemeinsame. Das macht es an dieser Stelle nicht einfacher, aber das ist ein Horizont für diese Gemeinde und ich bin davon überzeugt, dass es auch für uns als Gemeinde zutrifft. Das Prüfen und das Behalten, das kann nur gemeinsam gelingen. Erst im gemeinsamen Prozess dieses gewissenhaften Prüfens gewinnen wir die Einsicht, was dem Guten dient und dem Guten der Gemeinde dient. Aber wie können wir denn prüfen? Wie können wir offen sein für Gottes Geist? prüfen. Vielleicht so wie bei der Hauptuntersuchung, dass es einfach eine Checkliste gibt. In manchen Bereichen ein Toleranzbereich irgendwie, aber am Ende gibt es eine Schablone. Hier ist es leider nicht so. Paulus gibt uns keine Schablone oder ein Rezept mit, was wir nachkochen und nachhandeln sollen, damit am Ende das Gute rauskommt. Vielmehr gibt er uns einzelne Hinweise, wie wir es verstehen können. Wie können wir prüfen? Ich glaube, das Wichtige, vielleicht das Wichtigste, ist an dieser Stelle das Gebet. Das Gebet in all seinen Facetten. Das Gebet in all seinen Facetten ist ein Ort des Prüfens mit dem Geist. Allein oder gemeinsam, laut oder leise. Vielleicht ein Loben und Danken, vielleicht ein Klagen und Flehen, ein Bitten. Vielleicht auch in einem Kloster, an einem besonders sakralen, einen Ort, der uns ganz besonders anspricht oder ganz profan, alltäglich an der Kasse im Supermarkt. Gebet ist der Raum, die Zeit, in der wir vom Heiligen Geist geprägt werden. So steht es zum Beispiel im Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter, Brüder, Geschwister seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Gebet ist ja auch so ein großes Thema in seiner Vielfalt und auch in all den Herausforderungen. Aber neutestamentlich ein Gebet ohne den Heiligen Geist ist eigentlich nicht vorstellbar. Von daher Gebet als eine Grundhaltung zum Prüfen. Prüfen, indem wir beten. Wie können wir aber offen sein für Gottes Geist? Paulus sagt ja in Vers 19, löscht den Geist nicht aus. Also liegt ihm irgendwie hier viel daran, neben all den Gefahren, die er auch in dieser Gemeinde und auch in späteren Gemeinden sieht, liegt ihm viel daran, dass wir eine offene, eine furchtlose, vielleicht sogar auch eine erwartungsvolle und eine neugierige Haltung gegenüber diesem Geist Gottes einnehmen. Dass wir offen, dass wir furchtlos, erwartungsvoll und zugleich neugierig auf diesen Geist hoffen und ihm vertrauen, dass er wirkt und sich uns zeigt. Aber gleichzeitig mutet Paulus hier uns auch ganz schön was zu. Denn er verzichtet darauf, uns Details zu geben. Das, was ich gerade als eine Schablone, als ein Rezept beschrieben habe. Er verzichtet darauf, konkrete Vorgehensweisen zu definieren. Er traut es nämlich der Gemeinde damals. Und ich glaube, Gott traut es uns auch heute genau noch so zu, sich gemeinsam diesem Geist auszusetzen. Gott auszusetzen. Sich auf den Weg zu machen. Damit traut er uns zu, gemeinsam diesen Geist Gottes zu erkennen. Damit meint er kein blindes Folgen, damit meint er nicht irgendeinen übertriebenen Gehorsam. Natürlich gehört Vertrauen dazu, da kommen wir gleich dann noch darauf, aber er will kein blindes Folgen. Er bleibt an dieser Stelle also vage, wie das aussehen kann. Aber das Gebet gibt uns einen guten Hinweis, wie wir es prüfen können. Wie wir uns dem Heiligen Geist öffnen können, das können wir zum Beispiel auch noch daran erkennen, indem wir sehen, was Paulus nicht tut. Paulus stellt hier uns nämlich frei, es selbst zu prüfen. Er beschreibt nicht, dass wir nach Fehlern und Schwächen suchen sollen. Er fängt nicht an, diese Gemeinde zu analysieren und sie so zu prüfen und den Geist zu suchen, indem er eine Pro- und Kontraliste erstellt. Er sucht weder Fehler noch Schwächen, noch versucht er etwas zu entlarven. Stattdessen lädt er zum gemeinsamen Prüfen auf. Also möchte er das tun oder uns dazu ermutigen, was er selbst erfahren hat. Nämlich, dass auch er selbst nicht der ist, der alles erkannt hat. Dieser Apostel Paulus, der erste große und wichtigste Theologe überhaupt, er hat nicht alles erkannt. Und deswegen sagt er, dass keiner es sich anmaßen kann, eindeutig und allgemeingültig zu sagen, was Gott möchte und was gut und schlecht ist. Weder Paulus selbst noch diese Begabten mit dieser prophetischen Rede, noch sonst wer. Entscheidend ist ein geistgeleiteter Prozess miteinander. Paulus stellt sich zurück und das tut er in einem Verständnis, wie wir das Prüfen vielleicht nochmal anders verstehen können. Prüfen als ein auf die Probe stellen, als ein Ausprobieren, als ein sich auf den Weg machen. Miteinander prüfen bedeutet nämlich, sich gemeinsam auf die Probe zu stellen. Gemeinsam sich Gott auszusetzen, nicht nur in der Theorie, sondern es auch wirklich zu glauben und zu vertrauen. Dieses prophetische Reden, das muss gemeinsam geprüft werden, habe ich gesagt. Ja, und das Ziel ist, dass es der Ermutigung der Gemeinde dient. Und das wird zum Beispiel auch im Korintherbrief später deutlich. Da sagt nämlich Paulus, dass all das prophetische Reden, all das gemeinsame Prüfen nur ein Ziel haben kann. Wenn wir miteinander gemeinsam prüfen, dann muss die Gemeinde aufgebaut werden, ermutigt werden. Gemeinschaftlich, miteinander, mit Gott auf dem Weg. Vielleicht an dieser Stelle, ich merke, ich kürze ab. Wir können das an anderer Stelle noch vertiefen. Prüfen, wie können wir offen sein für Gottes Geist? Wie können wir aber das Gute behalten, wenn wir es erkannt haben? Wenn wir einen Ansatz haben, was Gott möchte und was er uns zeigen möchte, wie können wir es behalten? Was meint es damit? Wenn wir alles miteinander im Geist prüfen, fordert Paulus auf, es uns festzuhalten, es zu behalten. Aber können wir wirklich Gewissheit dafür bekommen, was gerade gut ist? Weil es doch so flüchtig ist, weil es so unverfügbar ist und unser Geist auch ganz unruhig ist? Ja, wir können es, indem wir Gott und einander vertrauen, dass es sein Geist ist, der diese Mitte bildet. Und zugespitzt gesagt lebt ja unser Glaube nicht von einem Besitzverständnis, sondern unser Glaube lebt davon, dass wir Impulse, dass wir Begegnungen mit Gott und seinem Geist haben, dass wir etwas bekommen, was wir nicht erwarten und uns nicht verdienen können, weil er unverfügbar ist. Wir können uns danach ausstrecken und wir haben auch eine Verantwortung, es fest anzupacken, aber besitzen können wir es nicht, denn bei all diesen Gotteserfahrungen ist Gott der Handelnde, der sich uns zeigt, der uns berührt, der uns rettet. Behalten können wir diese Grundlage nur, wenn wir ihm vertrauen. Glaube als Vertrauen. Festhalten im Vertrauen. Und auch hier ist das Spannende, dass Paulus hier nicht den Einzelnen in den Fokus stellt, sondern auch hier sagt, haltet gemeinsam fest. Glaube, der unverfügbare, der nicht beherrschbare Glaube, ist gleichzeitig in gewisser Weise ein zerbrechlicher Glaube. Damit meine ich nicht, dass wir das Heil so verlieren können, wenn Gott es doch festhält. Aber Glaube ist und bleibt angefochten, herausgefordert. Wir erfahren diese Grenzen, dass wir nicht wissen, wie wir entscheiden sollen. Dass wir manchmal nicht glauben können, dass wir mit uns selbst und mit Gott ringen. Dass wir mit unseren Geschwistern ringen. Aber an dieser Stelle dürfen wir uns gewiss werden, dass wir einen Gott haben, für den nichts unmöglich ist. Dass auch den größten Irrtum und den größten Sackgassen des Lebens, dem größten Scheitern und dem größten Zerbruch sich entgegenstellt und Kaputtes wieder heil machen kann, uns korrigieren kann, uns gemeinsam auch auf den Weg bringt. Behalten können wir das nur auf dieser Grundlage, dass nicht wir es sind, die es tun und besitzen, sondern uns danach ausstrecken dürfen. Das finde ich auch das Spannende, dass an dieser Stelle Paulus den Glauben nicht nur individuell lässt. Also sprich, was du glaubst, ist gut. Und das kann dir keiner nehmen, es ist deine Meinung, deine Erfahrung, sondern Paulus stellt das losgelöst von diesem individuellen Erfahren auch in das Gemeinsame, in das kollektive Erfahren. Nur gemeinsam könnt ihr euch Gott so nähern, wie er ist. Der Einzelne, ja, ist keine Marionette, ist nicht irgendeine Statistenrolle, aber erst gemeinsam seid ihr vollkommen mit Gott unterwegs. Es ist also ein aktiver Prozess. Auf der einen Seite festgreifen und festhalten und zu vertrauen, nicht nur in die Theorie, sondern in all diesem Probieren und mit Gott auf dem Weg sein. Das Gute. Das Gute, was ist das? Wichtig, glaube ich, ist an dieser Stelle in den Blick zu nehmen, welche Kategorien Paulus hier einführt. Wenn wir prüfen und behalten, dann sollen wir das Gute im Blick behalten. Sollen wir alles behalten, was wir da prüfen? Oder sollen wir nichts davon behalten, was wir geprüft haben? So im Sinne, du bist ja offen für alles oder im Sinne, du bist ja gegen alles. Ja, unser Herz und unser Verstand, die fühlen oft in Gegensätzen, in Extremen, in richtig und in falsch. Im Prüfen und Behalten können wir das auch erfahren, indem wir offen für alles sind oder indem wir uns gegen alles versuchen zu wehren. Beides ist sehr verlockend. Es ist einfach, zumindest scheint es so. Denn eine feste Regel macht an vielen Stellen alles einfacher. Du handelst so, wie es da steht, so, wie es ist. Aber genau das fordert Paulus an dieser Stelle nicht. Paulus geht einen anderen Weg, der schwieriger, der anstrengender ist. Dämpft den Geist Gottes nicht, sagt er. Vertraut auf sein Wirken, ohne euren ersten Eindruck sofort nachzugehen. Euch nicht von eurer Euphorie treiben zu lassen, aber auch schon gar nicht euch von eurer Angst lähmen lassen. Prüft alles, jeden Eindruck, jede Äußerung und behaltet dabei das Gute. Meidet das Böse. Geht das überhaupt? Wie kann ich Gott so sehr vertrauen? Wie kann ich mir dessen sicher sein, dass er da mitgeht? Paulus schlägt hier eine Haltung vor, die er in seinen späteren Briefen auch bestätigt. Und an dieser Stelle eine Ermutigung für mich und eine Ermutigung für uns, dass es nicht nur eine Theorie ist, die er hier einer jungen Gemeinde vorschlägt, sondern die sich auch später als etwas Bewährtes, als etwas Segensreiches zeigt. Im ersten Korintherbrief schreibt er: Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ja, Gottes Wille erschließt sich uns oft nicht direkt. Es ist stets ein Prüfen, ein Vertrauen, ein Ringen. Es ist ein sich auf den Weg machen und sich von ihm auch leiten lassen. Er offenbart sich uns. Paulus macht uns gut, Mut, das Gute zu behalten. Und das zeigt sich auch daran, dass wir nicht alles in der Schwebe lassen können. Dass Entscheidungen auch getroffen werden müssen. Dass wir konkrete Schritte gehen müssen. Dass es nicht nur eine Theorie und ein Abwägen ist, sondern dass das Festhalten etwas Aktives ist. Und ja, auf diesem Weg können wir uns irren. Auf diesem Weg können wir auch so manchen falschen Eindruck bekommen. Doch vertraut Paulus darauf, dass der Geist Gottes uns lenkt und steuert und uns zusammenbringt. Für Paulus gibt es an dieser Stelle mehrere Kriterien, wie er das prüft. Vielleicht schiebe ich es doch gerade rein, habe ich so den Eindruck. Denn es scheint ja wirklich herausfordernd, in diesem Spannungsfeld gute Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Auf der einen Seite nicht allem nachzugehen und auf der anderen Seite nicht alles zu verwehren. Für Paulus gibt es, ich meine, so drei Kategorien. Auf der einen Seite besteht er darauf, dass es sich alles apostolisch prüfen lässt. Heute würden wir sagen, damals noch nicht vorhanden, es soll sich am Alten und Neuen Testament prüfen lassen. Die Eindrücke, die Wegweisungen, die wir von Gott bekommen, die müssen wir an der Schrift, an seiner Offenbarung prüfen. Das zweite ist, dass Paulus das in ein Miteinander stellt, dass dieses Prüfen keinem Einzelnen überlassen werden kann, so sehr es auch verlockend manchmal ist, einfach zu sagen, so ist das, weil es jemand sagt, weil es jemand Wichtiges gesagt hat, sondern immer die Herausforderung, der Geist offenbart sich im Miteinander. Und das dritte habe ich gerade vergessen. Das reiche ich nach. Ich glaube, es waren so drei Sachen. So meint also das Gute nicht eine einzelne Tat, es meint eine Herzenshaltung. Es beschreibt eine Orientierung. Wenn wir das Gute in den Blick nehmen, nehmen wir niemand anderes in den Blick als Christus. Niemand anderen als Christus. Er ist es, der uns steuert und der uns lenkt, dessen Geist zu uns spricht, dessen Geist uns korrigiert und ermahnt und auch dessen Geist, der uns ein Miteinander schenkt. Eine Haltung, die das Gute nicht nur erkennt, sondern auch das Gute lebt, es festhält und gestaltet. In diesem Sinne, prüft alles und behaltet das Gute. Amen.